Das hier ist Rollen mit den Besten. Der Pen & Paper Podcast für Einsteiger, Neugierige und Veteranen. Feinster Nerdshit für deine Ohren. Mit Torge und Flo.
Hey Leute, hier ist Torge und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Rollen mit den Besten. Flo sitzt mir wieder gegenüber und falls ihr euch erinnert und die erste Folge gehört habt, dann wisst ihr ungefähr genauso viel wie ich. Habt so ein gewisses Grundwissen mit auf den Weg gegeben bekommen, was eigentlich Pen and Paper ist und was es so mit dieser Art von Rollenspielen auf sich hat. Und wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfasse, dann weiß ich, dass du mir empfohlen hast, dass Pathfinder 2e, um jetzt schon mal den ersten Begriff wieder in den Raum zu werfen, das Spiel ist, mit dem du mir explizit geraten hast, anzufangen. Und das haben wir dann auch getan tatsächlich, denn nur wenige Tage nach der ersten Aufnahme haben wir gespielt. Und zwar wir beide, du als Spielleiter und dann jeweils zusammen mit unseren Partnerinnen. Und ich, um das irgendwie kurz zu fassen, bin sehr begeistert. Also es hat echt Spaß gemacht. Und um einmal nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, muss ich sagen, dass das Bauen des Charakterbogens echt sehr umständlich war. Das ist wirklich was sehr viel Zeit kostet. Und davon war ich dann doch so ein bisschen auch immer noch überfordert, auch jetzt beim Beginn. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt wirklich mehrere Zettel und müsst unendlich viele Zahlen eintragen zu Werten, von denen ihr noch gar nicht genau wisst, was die eigentlich sollen, was das bedeutet und was, ja, wie sich das vor allem dann irgendwann auf das Spiel, wie ist das Spiel beeinflusst, was man dann irgendwann startet. Was sagst du, Flo, wie lange braucht man normalerweise für die Erstellung eines Charakterbogens?
Ja, moin erstmal.
Entschuldigung, ja.
Alles gut. Du, das ist zweite Folge, unglaublich. Total toll, super Spaß gemacht letztes Mal. Wie viel Zeit dauert so ein Charakter? Ist natürlich abhängig davon, machst du es das erste Mal, hast du es schon ein paar Mal gemacht, kennst du das System, was für ein System ist das? Also erste Edition Pathfinder, die ich ja durch mehrere Jahre jetzt gespielt habe, auch ein bisschen auswendig kenne. Wo ich echt, schon fast schon gruselig, so was mir da für Sachen in den Kopf fallen. Du könntest mir Talente an den Kopf werfen und ich weiß, auf welcher Seite die stehen und was die machen und wer die kriegt und keine Ahnung, was einfach kommt, weil du es spielst. Und für euch war das jetzt natürlich ein bisschen umständlicher.
Vor allem, also ich will dich jetzt nicht groß unterbrechen, vor allem, weil man nochmal sagen muss, dieses ganze Thema Charakterbogen, das setzt sich ja alles aus Daten und Fakten zusammen, die aus diesem Regelbuch kommen oder eben aus Regelbüchern. Und was du da auf den Tisch gelegt hast, das war ja wirklich Lektüre. Das sind ja einige hundert Seiten an Inhalt, die mich als Anfänger, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht dich jetzt hätte, um irgendwie in das Thema Pen and Paper reinzukommen, ich wüsste überhaupt nicht, ob ich das überhaupt hinkriegen würde, wirklich. Also muss ich ehrlich sagen, wenn man jetzt niemanden hat, der einem das irgendwie beibringt und das jetzt vielleicht auch ohne YouTube oder andere Tutorials irgendwie versucht, ich glaube, man muss wirklich richtig, richtig viel lesen und um das irgendwie so zu begreifen.
Ja, Lesen ist ein großer Teil davon. Auf jeden Fall ein bisschen mehr für den Spielleiter am Anfang. Irgendwann, wenn du anfängst, deinen Charakter zu entwickeln und ein bisschen von der Schiene runtergehst und sagst, oh, ich baue mir selber was, ich habe coole Ideen, die ich jetzt einbringen will, wirst du auch ein bisschen mehr lesen auf jeden Fall. Du willst Talente finden, du willst Punkte finden, die irgendwie Spaß machen, die, wo du eine Synergie hast, dass dein Charakter auch irgendwie harmonisch funktioniert. Und wenn du an diesem Punkt angekommen bist, dann weißt du so, oh, ich bin jetzt drinne. So. nein, das stimmt auf jeden Fall. Das war Lektüre. Ich muss aber auch sagen, so, ihr habt das ja nicht gesehen, aber was ich hier auf den Tisch gelegt habe, war einmal das Grundregelwerk für die zweite Edition von Pathfinder, knapp unter 700 Seiten, glaube ich.
Das ist echt.
Dann hatten wir
600 noch was Seiten.
Dann hatten wir die, ich glaube, 300x Seiten von dem Spielleiterbuch, das wir dazu geholt hatten, was ich dazu geholt hatte. Und dann auch noch das Monsterhandbuch, denn Bestiary ist wichtig, da stehen die ganzen tollen Sachen drin. Und es hilft mir auch einfach beim Vorbereiten, beim Ausspielen von dem, was da passiert.
Genau, aber Bestiary ist quasi dann
das Monsterhandbuch.
Was es auch für jedes Rollenspiel wahrscheinlich irgendwie so für sich selber gibt. Oder ist es jetzt so ein Pathfinder-exklusives Thema?
Nein, also eigentlich haben das alle. Wobei, ich weiß nicht, haben das alle. Bei vielen ist es einfach mit drin. Mhm. So, ich weiß nicht, hat Call of Cthulhu auch ein Monster-Handbuch. So, irgendwann wachsen Spiele einfach, dann gibt es da Add-ons zu, dann gibt es da Add-ons, die sich einfach nur fokussieren auf mehr Content im Sinne von Monster-Encounter oder mehr Zauber oder solche Sachen. Für euch war das ja absolut nichtig. So, da konnte ich mir ein paar Artworks angucken und ich freue mich, wie schön dieses Buch ist. Da auch echt, so hat Pai so wieder großartige Arbeit gemacht. Also wir haben das Hardcover, ich glaube, Taschenbuch gibt es jetzt auch noch gar nicht. Artwork ist super, Qualität ist super, gut gebunden. Stimmig, hält hoffentlich auch lange aus. Aber ja, wie lange dauert es, einen Charakter zu bauen? Also, wenn wir jetzt das einfach mal ganz simpel machen, wenn wir sagen, ein Level 1 Charakter natürlich, weil wir jetzt neu anfangen, ist das natürlich deutlich einfacher als irgendwas auf einem höheren Level, weil du dann einfach viel mehr Faktoren und Variablen da mit in Betracht ziehen musst, wenn du das baust. Ein Level 1 Charakter an sich, das Bauen ist ja gar nicht so schwer. Das Problem war, ich glaube für uns, wir haben das als Gruppe gemacht. Wir hatten ein Buch, wir hatten drei Leute, die auf dieses Buch angewiesen waren und eigentlich konnte immer nur einer die Informationen aus dem Buch daraus ziehen. Und er will ja auch lesen, was er da gerade aufschreibt. Und dann ging es los mit, oh, welche Abstammung will ich? Oh, ich will einen Zwerg. Ja, okay, ja, will ich einen Bergzwerg? Will ich einen Heldenblutzwerg? Oder ist ein Gnom vielleicht doch cool? Und in der Zeit, wo einer das liest, so schauen die anderen entweder über die Schulter oder gucken verwirrt auf ihren Charakterbogen.
Ja, genau.
Daher, es hat lange gedauert. Ich glaube, großer Teil davon einfach, dass wir es in der Gruppe gemacht haben. Was aber auch schön war, weil man dann mitbekommt, was bauen die anderen. Und vielleicht kann man dann eine coole Metastrategie schon entwickeln, dass man dann irgendwie verschiedene Stärken und Schwächen abdeckt. Pathfinder Charakter, den ich baue auf Level 1, das ist ein Ding von 10 Minuten. Jetzt in 2E.
Das ist schon ein Unterschied, so, weil ich glaube, so für meinen Charakter habe ich jetzt bestimmt 4 Stunden oder so gebraucht, um mal jetzt eben dieses Thema, wie lange hat das jetzt für mich als Einsteiger gedauert, irgendwie das zusammenzubauen. Ich glaube ja wirklich echt, ich meine, das lief dann auch über Tage, ne? Ich meine, man hat ja dann auch so ein bisschen Zeit, sich vielleicht auch einen Namen auszudenken oder so. Bis man dann irgendwie erstmal weiß, also jetzt in diesem Falle von Pathfinder ist es ja so, dass es da eben verschiedene Klassen gibt und Berufe und hast du nicht gesehen. Das ist nochmal ein Tick ausführlicher als irgendwie bei so einem MMORPG, wo man das vielleicht am ehesten schon mal gemacht hat, dass man sich da irgendwas zusammenklickt irgendwie, was einem irgendwie gefällt. So, ne?
Ich meine, der große Unterschied ist ja, wenn du dir einen MMO oder RPG am PC-Charakter baust oder einer Konsole, du hast da deine Attribute, du hast deine Werte, du klickst die Sachen an, die Talente, die du bekommst, so, du siehst den Effekt sofort auf deinem Bogen, das Programm rechnet dir das aus, du klickst dir das zusammen, klar hast du vielleicht da, ich meine, gut, wenn du jetzt an Sachen wie WoW denkst, da wird, wenn du jetzt einen Priester baust, hast du ja auch die, und entscheidest du dich auch immer so, bin ich jetzt Full Support, bin ich irgendwie ein Hybrid, so, bin ich jetzt der Shadow Priest, der irgendwie auf Damage geht, und das geht schon in die Richtung, weil du eigentlich eine Klasse hast, die für alle gleich ist, aber du änderst sie und passt sie auf deine Spielweise an, soweit du das da kannst. Aber nein, bei uns hat es ein paar Stunden gedauert, wir waren noch zu dritt. Ich habe auch gesehen in deinen Augen die Verzweiflung, als ich dann zu dir meine, so, denk dran, du hast hier einen Zauberer, der hat eine Blutlinie, das heißt, du hast auch Blutlinienzauber. Und da flog der Bleistift auf den Charakterbogen. Aber ja. Am Ende lief's, ja.
Am Ende lief's und es hat ja auch geklappt. So, ne? Ich meine, wir haben jetzt, wie gesagt, 3 Charaktere erstellen müssen. Jeder hat sich irgendwie das rausgesucht, wo er am meisten Bock drauf hat. Und natürlich hatten wir auch schon so ein bisschen den Hintergedanken, oder ich zumindest, als jemand, der zumindest so ein bisschen RPG erfahren ist, was jetzt eben irgendwie Online-Rollenspiele angeht, dass man da eine gewisse passende Dynamik hat und jetzt nicht irgendwie mit 3 Tanks in so ein Abenteuer zieht oder mit 3 Supportern oder was auch immer. Und ich fand dann eben, dass, also für mich jetzt selber war das jetzt so eine Sache, entweder ich entscheide mich für einen Charakter, in den ich mich vielleicht schnell reindenken kann, also jetzt quasi Mensch-Krieger in die Richtung irgendwas zu machen, wo ich weiß, das sollte nicht allzu kompliziert werden. Ich habe jetzt die Herausforderung gewagt und mir einen Zauberer rausgesucht. Das, wie ich dann eben auch im Nachhinein festgestellt habe, dann doch wesentlich umfangreicher geworden ist, als ich dann so gedacht habe. Ne? Wie du gerade sagst, zumindest bei Pathfinder ist es dann so, dass man sich beim Zauberer eine Blutlinie raussucht. Aber was das alles zu erklären hat, machen wir dann eh nochmal später. Aber genau, so haben wir das am Ende zumindest geregelt, dass ich ein Zauberer spiele und dann haben wir noch einen Gnom und einen Zwerg mit in unserer Runde.
Ja, ja, aber es hat geklappt, hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, weil wir auch alle Wert darauf gelegt haben, dass die Bögen richtig sind, dass das ordentlich ist, weil die extra 30 Minuten, die du am Anfang in die Erstellung steckst, dass das alles da richtig steht, dass du weißt, welche Zahlen sich da gerade wie addiert haben, sorgen dafür, dass das Spiel einfach flüssiger ist später. Und dann hast du nicht mehr diese Kopfschmerzmomente, wenn du mal merkst, oh, wie funktioniert das, warum habe ich das hier stehen und können wir kurz stoppen, ich brauche einmal das Regelbuch. Und das versucht man natürlich zu vermeiden. Aber ach, ihr wart doch alle super kreativ unterwegs, ich war da sehr begeistert. Und ja, Drachenblutlinie Zauberer warst du, Mensch.
Genau.
Spannende Sache mit deinen tollen Zaubertricks. Ich glaube, die magischen Geschosse, die hast du sehr geliebt in der ersten Session.
Ja, vielleicht können wir das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Jetzt, wenn wir uns auch so ein bisschen einmal nochmal auf Pathfinder konzentrieren, weil das jetzt ja auch das Spiel ist, was wir jetzt angefangen haben. Magst du da nochmal erklären oder zusammenfassen kurz, was es alles an Möglichkeiten gibt, sich einen Charakter zu erstellen? Also was gibt es da quasi für Wege, die man einschlagen kann.
Oder sitzen wir noch ein paar Tage hier.
Ja, einen ganz kurzen Einblick. Ich meine, den hast du uns ja auch vermacht.
Ja, natürlich. Also, wenn du Pathfinder anguckst, dann musst du erstmal wissen, das kommt von Dungeons & Dragons. Das heißt, wenn du von Dungeons & Dragons schon mal was gehört hast, dann hast du schon mal die grobe Idee. Und als Pathfinder ist jetzt, glaube ich, 13 Jahre alt. Also die erste Edition, das kam nach der 3.5 von Dungeons & Dragons, hieß bei vielen Leuten auch so hinter vorgehaltener Hand immer, oh, das ist D&D 3.75.
Das war dann so 2007 rum oder so, ne?
Ja, glaub schon. Als das dann öffentlich gemacht wurde und Leute da an die Lizenzen ran durften, Sachen basteln durften, so, dann ist da relativ zeitgleich eigentlich Pathfinder und die vierte Edition von Dungeons & Dragons entstanden, über die wir nicht sprechen, weil ich die persönlich wirklich nicht gut finde. Und ja, jetzt haben wir die zweite Edition von Pathfinder, die viele Sachen aufgegriffen hat, die Pathfinder gut machen, ein paar Sachen geändert hat, die einfach vielleicht nicht so gut liefen oder die das Spiel jetzt nochmal ein bisschen differenzieren von anderen Sachen. Mhm. Und was ich persönlich ganz toll finde, ist auch einfach Wortlaute, die sich geändert haben. Du hast dieses Rassewort nicht mehr. Du hast jetzt deine Herkunft, du hast deine Abstammung. Du hast die Möglichkeit, deine eigenen Pronomen, wie du angesprochen werden willst, auf dem Character Sheet da anzugeben. Und für einige Leute vielleicht total das nichtige Feature. Mhm. Aber
eigentlich schon, gerade was die aktuelle Zeit angeht, sehr angemessen.
Ja, super.
Also finde ich krass, dass die da so mit der Zeit gegangen sind. Das kam jetzt letztes Jahr raus, dieses
2. Ja, richtig, ne? Genau. Okay. Ja. Und ich finde, wenn du auf der einen Seite sagst immer so, oh ja, Pen and Paper, Rollenspiele, das sind doch diese komischen Boys da im Keller. Und dann hast du Pathfinder 2e mit dem Pronomen und mit den neuen Worten und das ist einfach super woke.
Ja.
Und trotzdem, es ist ein Pen and Paper Rollenspiel. Also total toll. Was du für Möglichkeiten hast, das ist die Sache. Ich habe letztes Mal gesagt, Pathfinder ist ja total einfach zum Einsteigen. Ich stehe immer noch dahinter der Aussage. Freunde von mir wollten mich ein bisschen lynchen dafür. Wo ich sofort sagen muss, ja, hätten wir 5e gemacht, dann ist Dungeons & Dragons die aktuellste Edition. Das Spiel ist simpler.
Okay.
Einfach, weil es wirklich sehr gestreamlined ist. Und Pathfinder, was Pathfinder so ausmacht, ist die Möglichkeit, dass du das alles so customizen kannst. Du baust dir eher deine eigene Figur. Wenn du, so als Beispiel, in 5e baust du dir deinen Gnomen-Illusionisten auf Level 1. Und der ist jetzt Gnomen-Illusionist und das wird er auch sein, außer du machst vielleicht am Ende eine Multiclass oder so. Aber du hast diesen
Multiclass bedeutet was genau?
Also dass du noch eine zweite Klasse da reinholst oder eine dritte. Okay. Oder ja, wenn du deinen Charakter kaputt machen willst, nimmst du halt jedes Level eine andere Klasse. Aber und der bewegt sich dann in diesem Feld und der ist halt das, was er ist. Und die Zahlen sind alle ganz einfach eigentlich in 5e. Du hast da dieses Advantage and Disadvantage, also Vorteil-Nachteil-System, was heißt, du hast einen Vorteil, du darfst zweimal würfeln und die bessere Zahl benutzt du. Und Nachteil ist das Gegenteil, du würfelst zweimal, benutzt die schlechtere. So 5E ist auch eher das Spiel, wo ich sage, du nimmst irgendwelche Leute, die das Spiel gar nicht kennen, setzt dich am Tisch und du kannst einfach spielen, das geht schon. So, und Pathfinder, sage ich, geht auch. Pathfinder ist aber meiner Meinung nach auch einfach ein Spiel, das lebt von dem Freiraum, den du hast. Du hast jetzt auf Level 1 dein Zauberer, du hast direkt Entscheidungen getroffen, welche Blutlinie du hast, welche Talente du nimmst, welche Zauber du da einpackst. Und bei dem in 700 Erfahrungspunkten, ich weiß das noch, in 700 Erfahrungspunkten ist es soweit, dass du auf Stufe 2 aufsteigst. Und dann wirst du merken, dass sich dieser Baum für dich so ein bisschen aufmacht. Und dann kannst du dir Sachen ausdenken, wo du denkst, ich bin zwar ein Zauberer, aber wäre das nicht cool, wenn ich das kann? Und die Wahrscheinlichkeit, dass du das findest, die ist ja hoch. Und du kannst da die wildesten Sachen machen. Man hat immer das Bild von einem Zauberer oder dem Magier, der so schlau ist und dafür so schwach. Und bei Pathfinder muss das nicht sein. Du kannst da auch der absolute Konstitutionshengst mit dem Monster-Bizeps sein und der kann trotzdem zaubern. So, wenn du darauf Bock hast, dann bietet dir das Regelwerk von Pathfinder wirklich sehr viel, dass du dir deine Figur einfach für dich selber baust. Ich mag das als Spielleiter, ich mag das als Spieler, weil du halt dich viel besser damit identifizieren kannst. Und du bist halt nicht dieser generic Action Hero, sondern du hast halt dieses Selbstgebastelte und das ist einfach toll.
Das habe ich jetzt auch schon wirklich direkt gemerkt bei der Charaktererstellung, dass man sich natürlich jetzt für das erste Mal Pen and Paper irgendwie sich da wirklich Mühe beigibt und jetzt eben nicht einfach irgendwie was so hinrotzt. Weil man ja auch jetzt, also ich jetzt sowieso als Einsteiger nicht weiß, wie lange läuft das jetzt. Also kann natürlich sein, dass es dann nach ein paar Spielrunden vorbei ist, aber vielleicht bleibt man ja auch länger drauf hängen. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und dass man sich dann natürlich irgendwie Mühe gibt zu gucken, alles irgendwie so zu machen, dass es einem zusagt und gefällt und dass man da irgendwie Bock drauf hat. Ne? Also zum Beispiel war das bei mir so, dass ich bei der Erstellung des Zauberers mir auch verschiedene Zaubertricks und Zauberangriffe aus dem Regelbuch quasi raussuchen durfte. Und dann überlegt man sich natürlich, okay, nehme ich jetzt irgendwie nur Sachen, die irgendwie später Schaden austeilen oder sehe ich auch irgendwie zu, dass ich was dabei habe, was mir irgendwie in der Verteidigung hilft und oder auch, dass ich irgendwas vielleicht reparieren kann. Da gibt es doch schon eine sehr große Auswahl. Und wo du das jetzt gerade nochmal gesagt hast mit den 700 Erfahrungspunkten, die mir noch fehlen, also wir haben in der Spielrunde so weit gespielt, dass jeder von uns drei Spielern am Ende tatsächlich 300 Erfahrungspunkte dazu bekommen hat. Und bei Pathfinder ist es so, dass man alle 1000 Erfahrungspunkte ein Level aufsteigt.
Bei der zweiten Edition von Pathfinder ist das so. Sobald du 1000 Punkte erreicht hast, hast du ein Level up. Du gehst wieder auf 0. Außer du hast jetzt mehr als 1000 Punkte. Also sagen wir, du bist auf 950 Punkten in der Session. Irgendwas passiert, dass du 150, 200 Punkte hast. Mhm. Kommst auf 1150. Du gehst runter auf 150, weil du 1000 abziehst.
Ah, ja, das erinnert ja auch schon sehr wirklich an so klassische MMORPGs. Irgendwie mit Level aussteigen. Du kannst neue Punkte verteilen. Du hast ein Skill-Tree. Ich meine, das ist jetzt ja mittlerweile auf ganz viele, auch auf Open-World-Spiele und sowas mittlerweile auch adaptiert worden, diese Mechanik. Gibt es ein Max-Level?
Ja, 20. Also, das ist auch ein Streitthema. man sagt eigentlich so, also, wie wir das gespielt haben, du spielst bis 20, du kannst auf mythischen Level vielleicht spielen bis 25 oder höher, vom Ding her kannst du für immer weiterspielen. Daher, nee, ich finde 20 ist sinnvoll. 20 ist halt auch schon echt großes Powerhouse. Also wenn du deinen Charakter auf Level 1 siehst und auf Level 20, die Zahlen sind deutlich größer. Die Sachen, die du da abziehen kannst, gerade als Zauberer, werden absolut wahnsinnig irgendwann. Mhm. Und daher, High-Power-Level spielt man meiner Erfahrung nach auch nicht so oft, außer du fängst damit an, dass du sagst, hey, wir starten auf 17 oder 18. Aber ich mag das so in diesem unteren, mittleren Bereich. So bis Level 7 oder 8, finde ich. Also Pathfinder 1 auf jeden Fall hat immer am meisten Spaß gemacht. Dann waren die Leute immer so ein bisschen krass.
Aber macht ja auch jetzt für uns ja total Sinn, jetzt für uns, also weil wir alle drei Anfänger sind, natürlich irgendwie bei 0 anzufangen quasi, beziehungsweise jetzt bei Level 1, um so irgendwie in das Abenteuer zu starten.
Ja, absolut. Ich meine, ihr als Spieler habt keine Ahnung von der Welt. Ihr habt eure Level 1-Figuren, die wissen auch noch nicht so viel. Und wie ihr gemerkt habt, ja, ist auch die Unwissenheit, die du als Anfänger hast, wenn du das Spiel anfängst, ja gar nicht so wichtig ist, weil du immer noch die Möglichkeit hast, einfach in dem Spiel durch die Werte der Figur, die du spielst, Sachen rauszufinden. Mhm. So wie als du der eine warst, der in der ersten Session natürlich das Eis brechen musste mit seiner natürlichen 20. Ja.
Ja, da kann man schon mal sagen, also es geht ja viel ums Würfeln und ich habe tatsächlich das geschafft, in der ersten Session eine 20 zu würfeln, was laut dir nicht so oft der Fall ist.
Ja gut, ich meine, Wahrscheinlichkeitsrechnung, du hast einen 20-seitigen Würfel, ja, wie oft fällt die 20? Ja. So in Pathfinder und davor war es eigentlich immer so, du würfelst eine 1, es ist ein kritischer Fehlschlag, du würfelst eine 20, es ist ein kritischer Erfolg. Gibt Leute, die haben das ein bisschen anders gemacht, weil ich persönlich auch immer nicht mehr so der Freund wurde, dass du sagst, du hast jetzt eine 20 gewürfelt und das klappt alles, was du machst, weil das ist der perfekte Wurf. Mhm. Und das ist ein bisschen spannender, finde ich, in Pathfinder 2e, weil du von dem Konzept des Erfolges und des Misserfolges ein bisschen weg bist. Du hast jetzt nämlich den kritischen Erfolg, den Misserfolg und den kritischen Misserfolg. Also aus zwei Variablen hast du jetzt vier. Und eine 20 ist immer noch super gut und eine 1 ist immer noch super schlecht. Aber was die 20 jetzt nicht macht, ist, du hast jetzt automatisch das geschafft, was du schaffen wolltest, sondern du hast ein Upgrade auf dein Erfolgslevel. Das heißt, wenn du mit einer 20 einen Erfolg hast, was wahrscheinlich ist, weil du eine sehr hohe Zahl gewürfelt hast, upgradet die sich selber zum nächsthöheren, was im Regelfall der kritische Erfolg ist. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil es auch ein bisschen den Realismus doch dabei hält, obwohl es ein Fantasy Pen and Paper Rollenspiel ist.
Ist ja auch wichtig, ne? Man muss es ja auch irgendwie.
Ja, du brauchst ja diese Immersion, ja, du willst ja auch da drin stecken. Und wenn dann plötzlich so super seltsame Sachen passieren, einfach nur weil einer richtig gut gewürfelt hat oder richtig schlecht, dann bricht man da ja auch ein bisschen raus. Aber natürlich die elementare Frage ja auch für mich als Mensch, der das jetzt geleitet hat, ist so, wie war's denn?
Ja, also ich kann da gerne mal eben einmal ausholen und einmal so berichten, was vor allem alles mich überrascht hat oder was ich halt eben vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Zuallererst, das haben wir gerade schon abgehakt, dass man für das Erstellen eines Charakters auch durchaus mehrere Stunden Zeit in Anspruch nehmen kann. Was mich sehr positiv überrascht hat, war dann, als wir uns hier hingesetzt haben und du hast ja alles aufgebaut für dich und so, dass hier dann auf einmal eine Karte auf dem Tisch lag. Also eine sehr simple Karte, die einfach nur quasi quadratische Felder aufgezeigt hat.
Das Grid,
wie ich gelernt habe jetzt. Genau, und Flo mir dann erzählt hat, dass das eben dazu da ist, um auch unter anderem das Spielgeschehen irgendwie in unserer Welt quasi darzustellen. Dass es die Möglichkeit gibt, zum Beispiel in einer Kampfsituation jeden Charakter auf ein bestimmtes Feld zu stellen und dann hast du irgendwie ein oder mehrere Gegner oder irgendwelche Hindernisse oder sonst was, die auf diesem Grid irgendwie dargestellt werden, um sich eben noch besser in die Situation reinversetzen zu können. Und das war erstmal was mich sehr gefreut hat, weil ich sonst irgendwie als Fan klassischer Brettspiele mich eigentlich schon darauf eingelassen hatte, dass irgendwie alles komplett in der Fantasie quasi stattfindet und nur auf diesem Zettel, in dem man immer wieder die Werte ausradiert und wenn man eben ein Level-Up hat und neu einträgt und neu zusammenrechnet, war das dann eine sehr eine Überraschung, über die ich mich sehr gefreut habe, dass es da noch so eine andere Immersivität gibt, um das Spiel quasi zu spielen und zu fühlen und zu sehen. Dann aber auch im gleichen Zug dann zu merken, dass es da auch ganz viele Ebenen dazu gibt, wie man das eben machen kann. Also wie wir das jetzt gemacht haben, war eben, dass wir halt dieses Grid hatten und dass dann jeder Charakter dann, wenn es dann eben dazu kam, durch einen Würfel dargestellt worden ist. Aber wie ich jetzt selber auch in der Recherche gesehen habe, gibt es ja auch Leute, die sich dazu wirklich ihre Figuren mit einem 3D-Drucker ausdrucken, die ungefähr so aussehen, wie die sich selber irgendwie vorstellen, wie sie aussehen. Quasi als Zauberer mit einem Stab und einem Buch oder irgendwie als Zwergenkrieger mit einer Axt oder sonst irgendwas. Und dass es da auch einfach keine Grenze nach oben gibt, ne? Bis hin zu irgendwelchen Leuten, die sich irgendwelche, keine Ahnung, Plastikberge und Bäume überall hinstellen, ist das ja wirklich, ist halt vieles machbar. Und das zeigt ja auch wieder die Flexibilität, die so ein Spiel dann mit sich bringt, dass du einfach alles irgendwie so machen kannst, wie du Bock drauf hast und hast dann trotzdem deinen Spaß. Und das fand ich halt sehr schön, das zu sehen, dass man da eben noch so eine Ebene hat, mit der man das Spiel halt spielt. Und was mich dann als, also noch am allermeisten dann reingeholt hat, war dann tatsächlich die Hintergrundmusik. Also man muss sagen, dass du hier gesessen hast mit deinen Playlists, die du dir vorbereitet hast. Also du hast wieder mehrere Playlists irgendwie vorbereitet, so wie ich das jetzt eingeschätzt habe. Und dann hast du, je nachdem, in was für eine Aktion wir uns gerade im Spiel befanden, die auch angepasst.
Ja, also ich habe ja das Glück, dass ich bei euch ja so ein bisschen Multiraum-Streaming benutzen kann, wie bei mir zu Hause. Und das war noch am gleichen Tag, 2-3 Stunden vor, als ich eine ruhige Minute hatte, habe ich mir so Ambient-Music, so Hintergrundmusik rausgesucht. Das sind momentan sind es einfach nur 4 relativ simple Playlisten. Einmal Basic Hintergrund, die du einfach so nebenbei laufen lässt. Dann hast du etwas vielleicht trommellastiger oder energetischer, wenn du jetzt Action hast wie Kämpfe oder Verfolgungsjagden. Dann so ein bisschen das Mystery-Theme, wenn du Sachen aufdeckst. Oder so Entdeckungsmusik, sag ich mal. Das sind dann etwas naturbelassenere Töne, die ihr in der nächsten Session hören werdet. Aber für mich ganz wichtig, ich mag das total gerne. Natürlich wichtig, die Lautstärke muss so gehalten werden, dass sich alle gut immer noch verstehen können. Aber das war ja auch tatsächlich so, wir haben hier alle geschnackt, wir hatten noch ein bisschen über die Bögen geguckt und der eine hat sich noch ein Getränk geholt und die Leute wuseln durch die Gegend. Und ja, dann war die Musik an und die Leute waren einfach, also ihr wart einfach on. Ja.
Man es hat war auch wirklich so, es war wirklich wie, als wenn im Kino der Vorhang auf einmal aufgeht, ohne dass dann noch eine Trailershow kam. Es ging halt direkt los und war so, oh Gott, okay, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt geht's irgendwie los. Ne? Jetzt müssen wir uns irgendwie ja, in unseren Charakter begeben.
Ja, man hat ja auch überhaupt nicht gemerkt, dass ihr da so blutige Anfänger, also von meiner Position aus war das halt, sitze ich hier mit Leuten, die seit 5-6 Jahren da zur Kategorie Nackenbart gehören. Nein, aber total toll. War auch sehr einfach für mich zu leiten. Und ja, aber jetzt hast du das ja schon wieder zu mir geworfen und die Frage bleibt ja immer noch so, wie war es denn?
Ja, also ich bin begeistert, um das ja, also anders kann ich das gar nicht groß sagen. Also wir haben dann wirklich, glaube ich, fast 3 Stunden gespielt. Und das war einfach eine super interessante Erfahrung, dann auch mit unseren beiden Freundinnen da zu sitzen und auch zu sehen, wie die da drin aufgehen, dass die sich auch da so sofort reinfühlen konnten. Dass man halt zusammen diese Geschichte erlebt hat, von der man noch gar nicht weiß, in welche Richtung die großartig geht. Und wovon ich jetzt selber auch gar nicht weiß, was genau alles du davon irgendwie vorbereitet hast und wie viel davon eigentlich on the fly passiert ist, weil die Geschichte startete quasi so, dass du uns auch würfeln hast lassen, wer jetzt quasi anfängt, wer die erste Aktion macht, und dann hast du so ein kleines Intro gegeben, wo wir uns befinden, und dann hast du nochmal uns die Weltkarte von Golarion, ja. Heißt die Welt? Okay, genau, die Weltkarte von Golarion gezeigt und auch einmal vorher erklärt, grob, wo passiert was? Also welcher Kontinent ist jetzt für was bekannt? Dann ist da ein Kontinent, in dem ist alles weitgehend happy-chappy. Daneben grenzt ein Land an, wo irgendwie Krieg herrscht oder wo irgendwelche bösen Magier über die Welt herrschen oder über ihr Land herrschen. Und dann gibt es da eine Wasserstraße und eine Wüste. Und jeder hat irgendwie ihre Eigenarten, in der halt verschiedene Geschichten erlebt werden können und erzählt werden. Und das hat auch erstmal schon mal geholfen, direkt irgendwie reinzukommen. Vor allem, wenn man eh schon vertraut ist mit so Geschichten wie jetzt Game of Thrones, Herr der Ringe, solche Sachen. Dann war das ja auch immer gut, dass du auch erklären konntest, das ist ungefähr so wie das da. Weißt du, man konnte so diese Vergleiche machen. Das ist so ein bisschen wie Mordor, das ist so ein bisschen wie King's Landing oder sowas, wie man das halt vielleicht aus anderen Sachen sich so ein bisschen ranholen kann. Genau, und das hat eben in Verbindung dann mit diesem Start der Musik dazu geführt, dass man halt sich direkt vorstellen konnte, wo man ist. Dann hast du erzählt, dass gerade ein Dorffest stattfindet, um eine Sonnengöttin zu ehren, und dass jeder von uns Charakteren sich vorher halt noch nicht kennt. Das durften wir ja auch bestimmen, da hast du uns ja vorher nachgefragt. Was wollt ihr eigentlich, also das ist auch nochmal zu dieser Freiheit von dem Spiel an sich. Du hast uns ja wirklich vorher gefragt, haben wir Lust auf viel Erkunden, auf viel Kämpfen, auf einen Mix da draus. Wollt ihr irgendwie so in die Geschichte starten, dass ihr euch bereits kennt? Wollt ihr euch erst kennenlernen? Und da haben wir dann ja gesagt, okay, wir wollen eigentlich wirklich so einen groben Mix aus allem und irgendwie halt so reinstarten, dass wir uns halt alle noch nicht kennen, um das eben auch noch so mitzuerleben. Und das, fand ich, war auch einer deiner ersten Sätze, den ich sehr spannend fand, weil mir das auch ganz viel Druck schon von meinen Schultern so ein bisschen genommen hat. Als du gesagt hast, dass wir immer im Hinterkopf haben sollen, dass die Charaktere, die wir spielen, mehr wissen als wir selber. Das heißt, nur weil ich, also jetzt Torge als Spieler, nicht weiß, irgendwie, wer jetzt in welchem Königreich der Herrscher oder die Herrscherin ist oder wo gerade irgendwie ein Konflikt ist, muss das nicht bedeuten, dass mein Charakter das nicht weiß.
Richtig, ja.
Und das fand ich erstmal schon mal so, boah, okay, ich muss mich jetzt also nicht super krass in die Lore irgendwie reinlesen und muss unbedingt einen Plan haben, wenn mein Charakter das halt schon eher weiß und ich das dann auch selber im Laufe des Spiels von meinem Charakter erfahren kann oder von den ganzen Dialogen, die dann irgendwie stattfinden. Das war auf jeden Fall auch so eine Sache, die von der ich vorher halt nicht wusste, dass das eben so ist. Also, weil ich gedacht habe, dass es da so ein bisschen, ja, geradliniger ist, dass ich halt irgendwie immer nur denselben Stand habe, wie das eben bei meinem Charakter ist. Genau, und dann ging das los, dass ich mit meinem Zauberer über dieses Dorffest gewandelt bin und erstmal an so eine Art Schießbude gehen musste, um da irgendwie einen Halbling irgendwie abzuschießen und den ins Wasser zu werfen und ein anderer
Charakter. Mit seinem Konsent natürlich. Der hat ja Geld dafür
bekommen. Ja, genau, richtig. was mir dann geglückt ist, weil ich dann richtig gewürfelt habe. So, das war dann das erste Mal auch für mich überhaupt quasi in einem Pen-and-Paper-Rollenspiel eigentlich auf irgendwas zu würfeln.
Ja, auch dann ganz wichtig dazu, zwei Sachen jetzt auch für den Fall, dass es jemand hören sollte, der damit nicht so vertraut ist. Mir als Spielleiter war es ganz wichtig, ich weiß ja, die Leute hier waren neu oder sind es ja immer noch, dass die so früh wie möglich anfangen, diese Würfel in die Hand zu nehmen, dass da die Scheu weg dahinter ist, dass die anfangen zu würfeln, dass die sehen, wie die Zahlen, die Mechaniken funktionieren und dann auch selber anfangen zu sagen, hey, ich will das machen und hey, kann ich das machen? Und einfach merken so, das ist echt kein Hexenwerk, da tut ja keiner weh und das kriegst du halt auch hin mit vierte Klasse Mathematik. Und das andere war, ja, was würfelt man denn da überhaupt? Also wir hatten jetzt diese Situation, wir haben das Spiel angefangen, jeder hat einen 20-seitigen Würfel gewürfelt, wir haben geschaut, wer an höchster Stelle war und der hatte dann das Glück oder das Pech, dass er die Session eröffnen durfte. Ich hatte mir ein paar Sachen vorbereitet, wo ich dachte, es könnte zu den Charakteren passen, wie ich die jetzt so kennengelernt habe beim Erstellungsprozess. Ja, Torges Zauberer stand halt gerade in der Schlange an so einer Schießbude, wo ein Halbling auf einem klappbaren Stuhl über einem Wasserbecken saß und durfte damit so einem Lederball einfach auf eine Zielscheibe werfen. Und wenn er die gut genug trifft, klappt dieser Stuhl ein und der Halbling fällt ins Wasser. So, und um das jetzt mal mechanisch zu verstehen, das ist auch, wie gesagt, kein Hexenwerk. Was du als Spieler hast im Pathfinder ist, du hast deinen Charakterbogen und auf diesem Charakterbogen stehen ganz viele Wörter und ganz viele Zahlen.
Und, sehr viele Wörter und sehr viele Zahlen, also noch mal, um das uns nochmal zu verdeutlichen.
Und diese Zahlen benutzt du, um auszudrücken, was kann deine Spielfigur oder was kann die vielleicht weniger oder absolut gar nicht. Und dann war das in dem Fall so, dass er einen Angriff gemacht hat sozusagen, ja, auf diese Zielscheibe. So, ich habe den Schwierigkeitsgrad dafür jetzt auch bewusst niedrig gesetzt. So, Schwierigkeitsgrad heißt bei so einem Spiel, dass du als Spielleiter sagst, bestimmte Aktionen erfordern bestimmt hohe Würfe. Das heißt, was ganz Einfaches, wenn du mehr als eine 5 würfelst, dann klappt das. Oder wenn du mehr als eine 10 würfelst, dann klappt das. So, dann fängst du an mit der 15, das wird ein bisschen herausfordernder, gerade auf niedrigen Leveln. Irgendwann kommt die 20, wo die Chance, das nicht hinzubekommen, einfach auch schon da ist. Aber dafür wird der Erfolg auch ein bisschen dramatischer, wenn es klappt. Und ja, Torge musste größer würfeln als 10. Hatte einen Bonus von 1 oder 2, glaube ich, durch seine Geschicklichkeit in dem Moment. Hat dann, glaube ich, eine 16 hingehauen, Halbling ist ins Wasser gefallen. Und hat dann, glaube ich, da auch das erste Mal gemerkt, ach so, ja, so funktioniert das jetzt.
Ja, das war wirklich erstmal total wichtig, nochmal wirklich diese Mechanik quasi zu verstehen. Ne? Dass ich halt, dass es nicht nur darauf ankommt, was ich jetzt halt wirklich würfel, sondern eben auch, wie ich das dann kombiniere mit dem Wert, den ich dann in einem bestimmten Attribut dann halt habe. So, ne? Wie gesagt, in dem Fall war es halt Geschicklichkeit, wo ich dann irgendwie durch meine Charakterbogenerstellung dann eine 2 hatte und die dann eben drauf addiert wurde.
Ja, genau, die Formel dahinter ist ganz simpel. Das Würfelergebnis, das du hast, plus den Modifikator aus deinen Attributen, plus oder minus Zustände, die da gerade sind, plus oder minus Gegenstände, gleich Ergebnis. Meistens ist es ein Straight Roll, wo du sagst, du hast eine Stärke von 20, also einen Bonus von 5, und du würfelst einen W20 und du würfelst eine 10, also ist es eine 15.
Das musst du nochmal ganz kurz erklären. Also jetzt, das hast du bei uns ja im Spiel auch getan, aber jetzt auch nochmal für alle, für die das jetzt auch komplett neu ist. Du fängst quasi, wenn du dir so einen Charakter erstellst, fängt man damit an, dass man 10 Punkte auf jedem Attribut hat und es gibt 5.
Es gibt Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz, Weisheit und Charisma. 6. Also, ja. Und du hast da dieses Raster, die haben alle am Anfang 10 Punkte. Das ist so der Durchschnitt, da hast du keinen Vorteil mit, da hast du keinen Nachteil durch.
Und diese 10 ist im Prinzip, wenn man das auf die Würfel adaptiert, eine 0.
Genau. Dann fängst du an, dass du deine Herkunft aussuchst, deinen Beruf und deine Klasse. Und du kriegst dadurch halt Vor- und Nachteile bei diesen Punkten. In 2er Schritten in der 2. Edition von Pathfinder. Und am Ende, wenn dein Charakter fast fertig ist, darfst du nochmal 4 Boosts verteilen mit jeweils einer +2 irgendwo drauf. Und dann kommst du zum Beispiel auf 16 Geschicklichkeit.
Genau, oder als Beispiel jetzt bei mir als Zauberer ist es halt wichtig, möglichst viele Punkte auf Charisma zu haben, weil Zauberkräfte von Zauberern, anders als bei Magiern, ist nämlich auch nochmal ein Unterschied, wie ich lernen musste, eben oft auf den Charisma-Wert davon abhängig sind.
Ja, genau. Also was auch die 2. Edition sehr gut macht im Grundregelwerk, ist, dass du relativ früh einfach so eine Tabelle hast mit den Völkern, mit den Klassen. Was geben die dir? Was brauchen die? Dann steht da immer das Schlüsselattribut. Und dann siehst du zum Beispiel, beim Barbaren ist es Stärke. Mhm. Und bei dem Schurken ist es Geschicklichkeit. Und auch wenn du noch keine Ahnung hast von diesem Spiel und du suchst dir deine Figur aus, dann siehst du da schon so, wenn ich das spielen möchte, ist das super wichtig, dass ich irgendwie geschickt bin. Oder es ist super wichtig, dass ich irgendwie den Pumper-Bizeps da jetzt mitbringe. Und letztendlich, was diese Zahlen machen, ist, die modifizieren deinen Würfelwurf im Guten oder im Schlechten. Du rechnest das in 2er Schritten bei positiven Effekten. Das heißt, du hast 16 Geschicklichkeit, 6 Punkte über 10. Und für jeden 2er Schritt über der 10 bekommst du eine +1. Also +1 für 12, +1 für 14, +1 für 16. Also insgesamt eine +3. Und das erhöht einfach die Wahrscheinlichkeiten, dass du Erfolg hast mit dem, was du tust. So eine 10, die du würfelst, wäre zum Beispiel immer eine 13. Oder eine 1, die du würfelst, wenn sie kein kritischer Fehlschlag automatisch wäre, wäre immer eine 4. Das heißt, du hast eigentlich jetzt schon ein, zwei Würfelergebnisse, die gar nicht mehr passieren können und tauscht die aus gegen die Wahrscheinlichkeit, bessere Sachen zu würfeln. Aber jetzt sind wir schon wieder so ekelhaft tief in dieser Mechanik.
Ja, noch tief in der Mathematik. So, ne? Also das sind halt wirklich, wirklich viele Zahlen gewesen. Jedenfalls habe ich dann meinen ersten Erfolg direkt in meiner ersten Aktion schon gehabt und das war dann für mich natürlich direkt erstmal ein schönes Erlebnis und dann hast du mir quasi offengestellt, was mein Charakter quasi als nächstes macht. Also du hast mir dann oder hast uns erzählt in der Runde, was gerade noch alles auf diesem Dorffest so stattfindet und hast mich dann quasi gefragt oder es war dann, lag dann quasi an meiner Entscheidung zu sagen, wo ich jetzt lang möchte. Möchte ich noch weiter irgendwo zocken und irgendwelche an den Stand eines Hütchenspielers gehen oder eines Kartenspielers oder möchte ich doch lieber woanders hingehen. Und ich habe mich dann entschieden, an einen Schankwagen zu gehen, mir ein Bier zu kaufen, weil ich da nämlich noch schon mitbekommen habe, dass quasi simultan da sich etwas abgespielt hat, was dann eben in das unsere anderen beiden Mitspieler involviert waren. Und ich irgendwie dann ja auch forcieren wollte, dass wir relativ früh irgendwie dann auch zusammenkommen und sich die Wege dann der Charaktere irgendwie kreuzen. Da ist dann auch so einiges passiert, dass wir dann quasi in Character uns nochmal kennenlernen mussten und uns vorgestellt haben, wer ist denn wer und so. Und
es war nicht mal awkward, oder?
Und es war gar nicht so awkward. Also es ging halt echt. Ne? Das war halt auch wirklich das Gute, dass sich einfach alle Spieler hier am Tisch so darauf eingelassen haben, dass es eben nicht schräg war. Ne? Dass jetzt irgendwie keiner irgendwie einen super ömmeligen Namen hatte oder total dabei irgendwie, also klar, kichert man dabei oder lacht und freut sich, aber das passiert dann auf eine total angenehme Art und Weise. Also die jetzt nicht irgendwie einem zu nahe tritt oder irgendwie beleidigend ist oder sowas, sondern man ist einfach so, man freut sich einfach miteinander und dass wir halt alle für uns als als Menschen, die das jetzt zum allerersten Mal gespielt haben, war das einfach eine sehr schöne und witzige und unterhaltsame Erfahrung.
Ja, positive Vibes.
Absolut.
So von Anfang bis Ende.
Absolut.
Für mich als Leiter war das auch dazu bei dem Punkt, so, da wusste ich auch schon so, ich kann mich jetzt eigentlich schon so ein bisschen zurücklegen. die Leute gehen da gerade voll auf, sie interagieren super mit sich selber, die fangen an, ihren eigenen kleinen Plot irgendwie zu bauen, über jeden möglichen Mist, den sie gerade für wichtig halten. Was ich natürlich, wenn ich jetzt anfange, so eine Session zu bauen oder so eine Kampagne zu bauen, ich nehme das. Ja. Ich schreibe mir die ganzen Sachen, die ihr macht, heimlich mit, wenn da irgendwann kleine Highlights bei sind, um im Idealfall vielleicht so in 2, 3 Runden Teile davon wiederbringen zu können, dass ihr so diese Aha-Momente habt, wo ihr sagt, so, oh, meine Aktionen, die haben Konsequenzen. Und das war jetzt nicht nur so ein kleines bisschen Schabernack, das wir da gemacht haben, sondern da kann was bei rumkommen. Aber ja, ihr habt euch dann da in-game kennengelernt. Es war auch sehr witzig. Tatsächlich, ich fand auch den, wie du deine Figur da eingebracht hast. Einfach dieses cocky Arschloch. So. Ist hier frei, ist mir eigentlich auch egal. So.
Ja, man muss halt auch sagen, dass neben diesen ganzen Werten kann man seinen Charakter ja auch so bauen, dass du den auch einer, wie nennt man das, wenn man sich irgendwie neutral gut, wie war das?
Achso, ja, also Dungeons and Dragons traditionell hat ein Gesinnungssystem, wo man sich zwischen 9 Gesinnungen bewegt. Das ist wie so eine kleine Excel-Tabelle, wo du rechtschaffend, neutral und chaotisch hast, von links nach rechts. Und von oben nach unten hast du gut, neutral und böse.
Wie so ein Tic-Tac-Toe-Feld quasi.
Ja, so ziemlich. Da wählst du dir was aus und das ist dann so eine Richtlinie, wie du deine Figur spielst. Die ist für einige wichtiger als für andere. Auch abhängig, wie ernst das jetzt an dem Tisch ist. Und gerade wenn ich jetzt mit so Anfängern wie mit euch spiele, dann bin ich jetzt auch nicht jemand, der auf den Tisch legt und sagt, nein, das war jetzt eher chaotisch als rechtschaffen und so, das geht gar nicht. Absolut nicht. Tatsächlich bin ich auch, ich verstehe die Existenz des Gesinnungssystems. Es macht es vielleicht einfacher, auch da reinzukommen. Aber ich glaube, ich sehe die Welt einfach nicht so schwarz und weiß, dass ich sage, so, deine Gesinnung ist jetzt festgelegt so, sondern
man kann sie auch verändern, eigentlich.
Ja, natürlich. Wenn du andere Rollenspiele siehst, die Call of Cthulhu, die haben das nicht. So, da entwickelst du deinen Charakter, du schreibst auf, wie der ist und der ist dann so. Und da hast du jetzt kein, ich bin jetzt chaotisch böse, deswegen mache ich das. Aber ihr hattet da alle eure verschiedenen Züge. D&D erinnert sehr stark an Herr der Ringe zum Teil, vielleicht auch so von den Grundvölkern ein bisschen. Deswegen konnte man da auch sofort so ein bisschen Stereotypen, wie verhalte ich mich jetzt als Zwerg? Oder so, wie ist denn das und das? So, das habt ihr auch super irgendwie mit reingebracht. Das war total toll. Was habt ihr dann? Dann habt ihr ein bisschen Rollenspiel da an diesem Tisch. Hattet ihr diesen Halbling?
Ja, du hast tatsächlich den ersten NPC quasi mit ins Spiel gebracht. Also man muss vielleicht nochmal ganz kurz ausholen, dass wir einmal ganz kurz erklären, was für Spieler wir jetzt haben. Also wir haben einmal, ich fange mal einfach ganz dreist bei mir an. Also ich bin halt als Charakter ein Mensch und ein Zauberer, der in seiner Blutlinie irgendwie was mit Drachen zu tun hat. Du hast das so erklärt, dass halt wahrscheinlich einfach irgendeiner meiner Vorfahren irgendwie was mit einem Drachen zu tun hatte, sei es jetzt irgendwie Koitus oder sonst irgendwas Verrücktes.
Magie.
Who knows?
Die Magie Antwort irgendwie. Für alles, was seltsam ist, ist, der Vorhang ist zu magisch.
Es kann halt auch einfach magisch oder strange sein und deswegen hat mein Charakter die Möglichkeit, irgendwie auf Drachenmagie zurückzugreifen. Dann haben wir eine Mitspielerin, die einen Zwerg spielt, die von Beruf Klerikerin ist.
Von der Klasse Kleriker und ihr Hintergrund war Nomade. Genau. Also Kleriker ist eine ganz, ganz tolle Klasse, die ich als Spieler auch sehr gerne mag. Die ist vielseitig, die kann viele coole Sachen. Pathfinder nimmt einen da auch so ein bisschen an der Hand, wenn man sich den Kleriker baut und sagt direkt am Anfang so, hey, entscheide dich jetzt, bist du mehr so der Mönch, nicht Mönch, der Ordensbruder oder die Ordensschwester oder Ordensdivers, der mit Robe unterwegs ist und sich eher auf Beten und Steuern und Heilung und so konzentriert. Oder wie in dem Fall bei unserem Zwergen, der Kriegspriester, der da auch mit der Brustplatte unterwegs ist und dem, und dem fetten Schild und dem Hammer, der immer noch kleinere Wunder wirken kann, der dann da heilen kann und Magie entdecken kann. Und natürlich auch durch die Klassenwahl. Ich glaube, sie ist rechtschaffen neutral und halt absolutes Gegenteil von dem Atheisten ist. Also eine Klerikerin, die ihre Fähigkeiten Gott gegeben hat, was ja in gerade so Fantasy-Sachen, gerade auch Dungeons & Dragons einfach, wenn man das spielt, so ein realer Fakt ist. So, die Götter sind einfach da, man kennt die, die geben einem vielleicht tolle Sachen oder auch nicht. Als Paladin oder Kleriker funktionieren deine Zauber durch die, du brichst deren Regeln, du verlierst deine Kräfte. So, ja, und das dritte war eine Gnomen-Waldläuferin.
Gnomen-Waldläuferin, genau. Um da nochmal zu sehen, wir haben jetzt, wie gesagt, einen Gnomen, einen Menschen und einen Zwerg. Was gäbe es noch? Es gibt noch Elben oder Elfen? Wie war das noch?
Also es wäre mit dem F, also es wären Elfen. Core Rulebook, Verzeihung, Grundregelwerk, Abstammungen, die wir jetzt haben, wären Mensch, Zwerg, Gnom, Elf, Goblin, Halbling. Dann hast du noch eine Mischung aus Mensch und Elf und Mensch und Ork, das wären dann der Halborg, Halbelf. Mhm. Du hast jetzt noch, auf Deutsch gibt es das noch nicht, oder vielleicht jetzt gerade raus, ich glaube, ich war letzte Woche ja shoppen für euch und da war das Buch noch nicht da. Der erweiterte Spielerbuch, wo dann noch ein paar mehr Abstammungen kommen, da hast du dann so Special-Sachen wie den Asima, der hat celestische, also himmlische Blutlinien, also etwas Göttliches. Das krasse Gegenteil, den Tiefling, der irgendwas mit Dämonen zu tun hat, die haben dann oft haben oft Hörner oder Katzenzähne oder seltsame Augen. Kobold wurde eine spielbare Rasse. Du hast den Dampir, der zur Hälfte Vampir ist. Du hast den Changeling, der sein Aussehen einfach verändern kann.
Also nochmal ein paar abgefahrene Arten von Spielmöglichkeiten.
Ja, und
als jetzt die klassischen, die man jetzt so kennt, wie jetzt halt irgendwie Mensch, Zwerg, Ork irgendwie.
Da muss man aber auch sagen direkt, das ist eine Sache, die ich sehr gut finde bei Pathfinder, einfach dadurch, dass die Lore, das ist 13 Jahre alt, du findest alles online in den, wie nennen sie sich, Archives of Nephis, ist wie eine Wiki, die findest du auf Deutsch, findest du auf Englisch, du findest da alle Regeln, du findest da alle Abstammungen, Items. Da ist viel Homebrew drin, also von Leuten selber entwickelt und das ist einfach zur freien Verfügung. Das heißt, Abstammungstechnisch, du findest da bestimmt 40, 50, 60 Auswahlmöglichkeiten, die alle auch irgendwie gebalanced sind. So, da hast du irgendwelche Froschmenschen, die total Spaß machen, weil die sich an Bäumen festhalten können. und natürlich sind sie amphibisch. Oder was ich gesehen habe, glaube ich, war im Advanced Guide, ich glaube, du hast die Shunis, was so eine Art, ja, ich weiß auch nicht, so Gremlin-Hunde sind.
Oh Gott.
Und ich finde die total toll. du hast das Red Folk, was halt Rattenmenschen sind, was ich auch total toll finde, weil du da richtig witzige Figuren mitbauen kannst. Und das ist auch das Tolle an solchen Pen-and-Paper-Spielen. Du hast anders zum Beispiel, wenn du jetzt Fantasy-Filme anguckst, wenn du jetzt Herr der Ringe nimmst, was wirklich großartig ist, das muss ich direkt vorsagen, kein Hate gegen Herr der Ringe hier, das würde ich niemals wagen. Wo die Party-Composition ja auch relativ klassisch ist. Du hast jetzt diesen wahrscheinlich irgendwie Krieger-Mix, der dann Aragorn da ist. Du hast den Waldläufer mit Legolas und du hast diesen Zwergen.
Nee, Moment, Waldläufer ist Aragorn, Legolas ist der Elb.
Ja, nein, also ich weiß, wer das ist. Ich weiß auch, dass von der Lore her.
Achso, du meinst von der.
Ja, okay, dass Aragorn Dúnedain Waldläufer ist, aber wenn du das. Ja, oder vielleicht ist ja auch Legolas einfach nur ein Fighter, der gespeckt hat auf Bogen. Und Ghibli ist ein wütender Krieger-Barbaren-Mix. Man weiß es nicht. Aber das ist eine sehr attraktive Party, die da einfach rumläuft. So, du siehst diese Leute.
Sehr ausgewogen.
Ja, und man kann sich damit anfreunden. Du hast den schönen Elf, du hast diesen coolen Aragorn und du hast einfach den Zwerg, der ein Zwerg ist. Und in die kannst du da halt weitergehen. Ich verstehe natürlich komplett, dass jetzt in dem Herr-der-Ringe-Film dann nicht eine Gruppe aus 4 oder 5 Leuten rumläuft oder ein Frosch ist, der andere ist ein kleinwüchsiger Hund.
Hey, so. Das wäre nochmal was.
Oder hast du da noch eine stinkende Grünhaut, die alles anzündet, so. Kann ich auch nachvollziehen, aber hey, in Pen & Paper kannst du das machen und du kannst da mega viel Spaß mit haben. Tatsächlich, also als wir eben darüber gesprochen haben, wie das gleich läuft, da dachten wir, unser Session Recap, also das Sprechen über unsere erste Session, da sind wir durch in 10 Minuten, jetzt hocken wir hier immer noch. Also, ja, was ist dann passiert? Ihr habt einen NSC kennengelernt, also einen Nichtspielercharakter, für die, die es nicht wissen. Alles, was die Spieler eigentlich nicht machen, läuft über mich als Spielleiter.
Genau, das wollte ich gerade nochmal auch sagen, dass du dann ja quasi mal einspringst dann für die ganzen anderen Charaktere, die halt irgendwie anfallen. So, ne? Du gibst dann ja quasi vor, ob wir mit dir kommunizieren können oder nicht, ob du irgendwie uns gut gegenübergesinnt bist oder nicht. Wie gesagt, du bist also quasi dann immer verantwortlich für NPCs oder wie hieß das?
Im Englischen sind das die NPCs, Non-Player Characters. Im Deutschen, wie wir das jetzt benutzen, NSCs, also Nicht-Spieler-Charaktere. Und simpel betrachtet hast du 2 Parteien in so einem Pen-and-Paper-Spiel, klassisch. Du hast die leitende Person, so je nach Medium heißt die jetzt, für uns ist es der Spielleiter oder der Game Master. Mhm. Im Alien-RPG ist es die Mutter. Und in Call of Cthulhu ist es der Keeper of Secrets. Also es ist eine andere...
Einfach eine andere Beschreibung für den gleichen Job, den du quasi hast.
So, und das sind die 2 Parteien, die einen spielen, der andere leitet, wobei die leitende Person auch mitspielt, sonst wäre es ja auch irgendwie langweilig. und die Spieler konzentrieren sich eigentlich auf sich selbst, auf die anderen Leute in der Party und auf ihre Figuren und sagen, was sie so tun wollen. Und alles andere läuft dann über den Spielleiter von so kleineren Sachen wie dem Wetter. Bis hin zu irgendwelchen Passanten, Questgebern, Gegnern, Hindernissen.
Alles andere quasi, was in so einem Spiel dann vorkommt.
Ja, genau. Also meine Aufgabe ist es, Sachen zu beschreiben, irgendwie das Setting zu machen. Das kann auch jeder ein bisschen leiten, wie er will und wie das so für ihn persönlich ganz gut passt. Aber letztendlich versuche ich euch irgendwie eine Welt darzustellen und eine Situation darzustellen, die ich beschreibe, die ich im Regelfall hoffentlich vorbereitet habe mit verschiedenen Lösungsmöglichkeiten und navigiere euch da auch so ein bisschen hin. Oft.
Ja, das hat man ja auch gemerkt beim Spielen an sich, dass wir dann ja manchmal auch nicht wussten, okay, dann hat man kurz so ein paar Sekunden geschwiegen, weil wir nicht wussten, okay, müssen wir jetzt eine weitere Entscheidung treffen oder kommt jetzt was von dir? Und ich glaube, das ist ja auch einfach eine Entwicklung, die dann irgendwann stattfindet, dass wir dann irgendwann wissen, okay, du bist jetzt dran oder wir sind jetzt dran. Das ist ja auch so ein fließender Übergang dann.
Das wird organischer, sobald man sich einfach kennt und ein bisschen wohler fühlt damit. Und irgendwann hast du das auch nicht mehr mit so, wann spreche ich und wann sprichst du. Klar will man sich nicht unterbrechen oder so. Eine Thematik, gerade jetzt für euch, die vielleicht zuhören, die überlegen so, hey, ich will so ein Spiel mal leiten. Wo ich auch reingetappt bin, als ich damit angefangen habe, ist das Railroading. Also das, wie übersetze ich das? Das Schienenbauen oder das Zugfahren da, dass du eine Session planst, dass du eine Spielsitzung planst, von A über Punkt B bis zu Punkt whatever. Und das muss dann auch so durchgezogen werden. Da gibt es auch kein Links und kein Rechts, sondern das ist jetzt das, was ihr macht werdet. Ne? Ihr trefft euch in dieser Bar und ihr sprecht miteinander und dann geht da ein Feuer. Und ihr geht dahin und ihr macht das und ihr jagt die jetzt und dann seid ihr die Helden und nächstes Mal machen wir was anderes. Und wenn einer von euch jetzt sagt, nö, dann sag ich halt doch, weil ich bin hier der Spielleiter. Ich glaube, da fällt man relativ schnell als Anfänger drauf rein, weil du eine Idee hast, was du machen möchtest. Irgendwann bist du da kreativ oder so wie für mich ist ganz viel Improv, ganz viel Improvisation, reagieren auf das, was passiert.
Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, jetzt für speziell unsere Session. Ich fasse noch mal einmal ganz kurz die Geschichte zusammen, die wir jetzt in dieser Session erlebt haben, in unserer ersten Geschichte quasi, dass wir uns da kennengelernt haben, saßen dann da an der Bank, haben zusammen Bier getrunken, die Charaktere haben sich kennengelernt. Dann kam da ein mysteriöser Halbling zu uns an den Tisch, den wir nicht verstanden haben, weil der eine Sprache gesprochen hat, die wir nicht verstanden haben. Und dann ging das über weitere Events dann irgendwann so weit, dass wir gegen Kobolde kämpfen mussten, die dieses Dorffest überfallen haben, die das, das Nahrungslager quasi, das Zelt, in dem alle Fässer und das ganze Essen irgendwie gelagert wurden, überfallen haben und bestohlen haben. Und wir uns dann quasi als dreimutige Helden dem entgegengestellt haben und dann entscheiden mussten, okay, was machen wir? Wir kämpfen jetzt gegen die, wir vertreiben die, verfolgen wir die. Das ist im Prinzip das, was ich dann auch an der Session mit fast am coolsten und spannendsten fand. Also gar nicht unbedingt jetzt dieses, klar, das Kennenlernen war, also eigentlich war alles mega cool, klar. Aber gerade dieses Kämpfen, das, diese Mechanik, die man ja sonst halt von Videospielen kennt, die da ja auch meistens hervorgehoben wird, das hat meine Freundin letztens auch so treffend gesagt, als ich gerade PlayStation gespielt habe, dass sie das schade findet, dass viele der Spiele, die ich spiele, gerade Ghost of Tsushima, dass die halt sich wirklich zu 90% irgendwie auf dieses Kämpfen halt stürzen und immer weniger dieser Entdeckermodus irgendwie quasi eine Rolle spielt. Und das habe ich schon gelernt, ist ja auch beim Pen and Paper auch, kann das auch anders sein, dass sich das auch vieles aufs Entdecken und sowas stürzt. Und dass wir uns jetzt ja vorher entschieden haben, dass wir einen ausgewogenen Mix haben möchten aus Entdecken, aus Erleben und Kämpfen. Und ich das natürlich jetzt spannend fand, wie funktioniert denn jetzt dieses Kämpfen so? Und dann mussten wir drei uns dagegen drei Kobolde stellen, die dann auch auf diesem Grid, auf unserem Tisch dann auch dargestellt worden sind, in Form von Würfeln, dass wir dann auch einschätzen konnten, wo stehen die gerade, was machen die gerade. Und dann ging es in den Kampfmodus, dann auch natürlich mit der passenden Musik, wo ich dann sofort hooked und drin war, so ein bisschen Final Fantasy VII-mäßig, oh Gott, jetzt geht's los, jetzt fängt der Kampf an, oder Pokémon auf dem Game Boy, da wusste man auch sofort, wenn die, da war die Musik einfach immer ein großer Trigger dafür, dass ein Kampf anfängt. Und das fand ich war eine ganz besondere Situation. Und um jetzt nochmal diesen Bogen zu schließen, was das Spielleiten angeht, hast du dir diesen Kampf vorher schon so gedacht, dass der kommen wird, oder ist der aus der Situation raus entstanden? Also was von dem, was wir erlebt haben, also dieses übers Dorffest wandeln, uns kennenlernen, bis hin zu diesem Kampf gegen die Kobolde, die das Dorffest überfallen haben, wie viel davon kam jetzt halt auch schon von dir? Weil du hast ja auch schon gesagt, dass auch Improv einfach ein großes Thema generell bei Pen and Paper ist und dass das ja auch gerade eine Freiheit ist, die auch, ich weiß nicht, ob das jetzt auch speziell auf Pathfinder 2e zutrifft, dann generell irgendwie eine
ja.
Pen and Paper Geschichte ist.
Ja, Pen and Paper lebt von Freiheit. Mhm. Klar gibt es Systeme, die sind sehr sandboxig. Stars Without Numbers zum Beispiel ist da ein Titel, das ist eine, da wollen wir jetzt auch nicht reinfallen oder so, aber Stars Without Numbers ist auch ein relativ junges RPG-System, das einfach eine riesengroße Sandbox ist. Und Sandbox ist Freiheit. Es kann gut sein oder schlecht sein. Es gibt Leute, die mögen das nicht, wenn die nicht einen klaren Punkt haben, wie verhalten wir uns jetzt und was machen wir. Ich brauche eine Aufgabe. Andere Leute gehen total darin auf, wenn sie einfach machen können, was sie wollen. Ja, wie viel Arbeit war diese Session? ja, ich glaube, die meiste Arbeit habe ich tatsächlich gesteckt in die Playlist. weil ich ja auch schon ein paar Jahre jetzt auf dem Buckel habe, was Spielleiten ging, und ich habe endlos viele erste Sessions gehabt und jede erste Session ist anders und jede erste Session ist irgendwie das Gleiche. Du hast immer so die gleichen Zutaten, die du in den Topf wirfst. Ja, du hast die Gruppe von Leuten, die müssen sich irgendwie kennenlernen. Die müssen irgendwas machen, was Spaß macht oder auch nicht, aber Spaß ist eigentlich immer was Gutes, wenn man Spiele spielt. Du musst eine Plotentwicklung versuchen einzubauen, aber auch je nachdem, weiß ich nicht, auf welchem Level du spielst oder wie serious die Leute sind, kannst du relativ hart mit dem Plot auch anfangen. Fand ich unpassend, weil ihr einfach neu seid und ihr kennt die Lore nicht so, ihr kennt die Welt nicht so und ihr kennt eure Figuren selber noch gar nicht so gut. Also war das alles relativ entspannt. Ich wusste vorher circa, was ich wollte, also ganz nüchtern gesagt, ich hatte zwei Sachen, von denen ich wusste, dass sie passieren. A, hatte ich keinen Bock auf diesen, ihr sitzt in einer Taverne. Was macht ihr?
Also dieser klassische Einstieg in irgendwie
ja, so eine genauso wollte ich nicht. Irgendwie, ihr wacht in einem Verlies auf. Was macht ihr? Ihr sitzt auf einem Wagen, ihr seid gefesselt. Was macht ihr?
Skyrim.
Ja, genau. So. Oh, gut, dass du wach bist. Nein. Oh Gott, die Memes. Aber nee, ich wusste, ich will dieses Festival da haben. das mit dem Halbling ist einfach in der Sekunde passiert, als wir angefangen haben, wo ich gesehen habe, du warst der Erste, der gewürfelt hat. Da dachte ich mir, okay, was Witziges kann er machen. Ja, machen wir das. Der Wahrsager, Improv, so der Bierstand, Improv natürlich. So, aber was ja auch nichts Schlechtes ist, weil man muss sich immer vorhalten, wenn jemand so ein Spiel leitet, dass du ein Gehirn hast, wo du Sachen drin vorbereitest. Ja, und hast du 3-4 Leute da mit 3-4 Gehirnen, die oft sich ihre beste Mühe geben, das alles so ein bisschen zu zerpflücken oder irgendwie anders zu machen. Da kannst du nicht mithalten. Also du kannst dich da nicht in so festen Strukturen bewegen.
Würdest du sagen, du bist da manchmal enttäuscht, wenn du jetzt irgendwie eine Handlung vorbereitest, die dann nicht so eintritt, wie du dir das vielleicht manchmal dann erhoffst? Oder baust du dir das einfach schon so einfach frei genug auf, dass du alle Elemente so für dich so zurechtlegen kannst?
Da kann ich dir jetzt keine befriedigende Antwort geben, weil ich glaube, das wird Thema von einer eigenen Aufnahme, denn ja. Game Mastern kann jeder, aber jeder muss es auch ein bisschen lernen. Und genau diese Frage, die wird da dran kommen. Die wird's
nochmal auf.
Daher, also enttäuscht werde ich als Game Master oder als Spieler dann nicht, weil Sachen nicht passieren, wie ich sie geplant habe. Mhm. Enttäuscht bin ich eher durch Fehlverhalten meinerseits oder schlechte Vorbereitung meinerseits oder Fehlverhalten von Spielern, die sich dann einfach absolut daneben benehmen oder wenn Sachen einfach wirklich irrational sind, die da passieren. Es ist ein Spiel, das soll Spaß machen. So, wenn ich jetzt eine Session geplant habe mit 10 Hooks und Wendungen und hoch und runter und wir sitzen ja 6 Stunden und ihr habt da eure Ingame-Diskussion über die Wachsgeschwindigkeit von Gras und ihr habt Spaß dabei, dann ist das in Ordnung für mich. So.
Musst du dich damit abfinden.
Muss ich mich damit abfinden. Wenn wir nach 4-5 Stunden sagen, hier, Cut, Spiel ist zu Ende, hattet ihr Spaß, alle hatten Spaß, dann bin ich glücklich. So, das ist das, was ich hoffe, was dann passiert.
Ja, das ist ja auch bisher eingetreten. Also was anderes kann ich jetzt auch nicht behaupten. Also ich muss sagen, dass mir die erste Runde jetzt vor ein paar Tagen mega viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, unseren Mitspielerinnen ging das genauso. Und ich finde das einfach total gut, wie du mich jetzt vor allem hier auf das ganze Abenteuer so vorbereitet hast, auch schon in der ersten Folge, dass ich so ein bisschen gewusst habe, worum es geht, wie genau dann viele Spielmechaniken funktionieren. Das sind wirklich Sachen, von denen ich auch jetzt von ausgehe, die kannst du die vorher gar nicht so aneignen. Die musst du halt einfach spielen, um da irgendwie so reinzukommen. Also dieses klassische Learning by Doing. Also man kann sich natürlich viele Zahlen vorher aufschreiben und Werte und Attribute und steigt dann so ein Spiel ein. Aber ich glaube, erst wenn man das dann wirklich anwendet, wie ich das jetzt selber gemerkt habe, der erste Kampf, das erste Mal würfeln, das waren dann die Sachen, wo ich dann auch am meisten gelernt habe. So das erste Mal mir in einer passenden Situation einen Zauberspruch aussuchen von denen, die ich mir bei meiner Charaktererstellung rausgesucht habe. Das hat dann auch schon Spaß gemacht für dich. Okay, wie kann ich jetzt einen von diesen 8 Sprüchen irgendwie dazu benutzen, jetzt diese Situation irgendwie zu beeinflussen und am Ende auch so zu beeinflussen, dass ich da irgendwie als oder wir als Gruppe da als Sieger jetzt irgendwie rausgehen?
Ja, absolut. Man muss da auch sagen, was wir, glaube ich, ganz gut benutzt haben, ist, also ich habe mich entschlossen, dass wir jetzt für unsere Spiele die Karten benutzen, die Paizo für Pathfinder 2e gemacht hat. Wir benutzen die Zauberkarten für
Arcane. Das Paizo ist der
Publisher.
Der Publisher von dem Spiel. Die machen nur Pathfinder oder haben die auch?
Oh Gott, ich weiß gar nicht, was die alles machen, aber auf jeden Fall machen die seit 2007 Pathfinder.
Okay, also jetzt kennt man ja von jetzt ganz klassisch dieses Wizards of the Coast, die irgendwie Dungeons and Dragons machen. Also ich kenne die Form halt von Magic.
Ja.
Genau, aber dann ist Paizo quasi sowas Ähnliches einfach.
Ja, genau, also D&D wurde irgendwann offen gemacht, das Open Party, dass andere Leute damit auch arbeiten durften. Mhm. Dann kam Paizo, hat Pathfinder gemacht, was halt ein bisschen komplexer ist, wo du mehr basteln kannst und mehr für dich selber machen kannst. Und Wizards of the Coast blieb bei D&D sehr gestreamlined, dass da jeder irgendwie reinkommt. Außer bei 4e, darüber sprechen wir nicht, das ist nämlich absolut schrecklich. Und wie gesagt, wir benutzen von diesem Publisher gemachte Karten. Das könnt ihr euch vorstellen wie so kleine Skatkarten, wo dann auf der einen Seite halt ein Emblem ist oder vielleicht ein Ausrüstungsgegenstand und auf der anderen Seite, was der macht oder in deinem Fall Zauber. Was das halt super einfach macht als Spieler, hast du dann deine 5-6 Karten, 5-6 Zaubersprüche drauf, du musst nicht mehr ins Regelbuch, da steht genau drauf, was du brauchst. Und kannst halt relativ flüssig dann damit spielen.
Das wäre übrigens auch so ein Punkt, den ich jetzt noch mit aufgenommen hätte in die Liste, die mich überrascht haben, die dieses Spiel dann so immersiv gemacht haben. Also nicht nur dieses Grid, diese offene Karte quasi, um zu sehen, wo ist man positioniert jetzt zum Beispiel in der Kampfsituation, sondern eben auch, dass ich so einen kleinen, ja, wie so einen Kartenstapel habe, also ähnlich wie bei Magic oder bei anderen Kartenspielen, dass man so eine Hand hat, um zu sehen, okay, was für Optionen habe ich, welche Zaubersprüche habe ich, ohne eben jetzt einfach nur einen Zettel zu haben, wo die Namen draufstehen und dann jedes Mal irgendwie vormals Anfänger nachgucken zu müssen, okay, auf welcher Seite im Regelbuch stehen die jetzt und ich muss erstmal rumwühlen. So, das hat jetzt schon irgendwie dazu geführt, dass das Spiel, nehme ich an, flüssiger gelaufen ist, als wenn man jetzt irgendwie jedes Mal dieses Regelbuch irgendwie rauskramen musste, weil das mussten wir,
gar nicht,
wenn ich mich erinnere, gar nicht. Nee.
Absolut nicht. Ich hatte meine Sachen vorbereitet, die ich brauchte für die Session in dem Monsterhandbuch. Und in meinen Notizen, ich habe den offiziellen Spielleiterbogen, wo alles drin steht. Also das ist eine Abtrennung, dass die Spieler nicht sehen, was ich würfel und was ich mir da so aufschreibe für schlimme Dinge für die. Nee, das wird auch besser werden. Je öfter wir das spielen, desto vertrauter bist du mit den ganzen Sachen. Und ja, the sky is the limit. Und je mehr Kreativität, je mehr Bock du damit bringst, du kannst Tische haben mit eingebautem Bildschirm, auf denen du dann Karten darstellst. Holy shit, okay. So, was ich einmal hatte, war eine Runde in Call of Cthulhu, die auf einem U-Boot gespielt hat, in einer Wohnung mit so Alexa-Lampen, wo wir aufgeteilt wurden auf die Station. Dann saßen zwei in der Küche, zwei im Wohnzimmer, zwei in einem anderen Zimmer. Und plötzlich geht deine Lampe auf rot. Und wie es halt früher war, so in alten U-Booten, musst du dann irgendwie mit den Leuten kommunizieren, aber du hast da kein Telefon, dann hat man da Nachrichten hin und her und die Lampe blinkt und was passiert jetzt gerade? Das kann total immersiv und spannend sein. Ist natürlich auch ein bisschen aufwendiger zu leiten. Wenn
ja, Leute, aber ich stelle mir das gerade voll krass vor.
Ja, also das witzig klingt gewesen.
Richtig heftig.
Aber ja, vielleicht haben wir ja irgendwann mal den Punkt, wo die Party anfängt, ein bisschen intrigant zu werden und die Geheimnisse anfangen und man weiß es nicht. Aber nee, das war unsere erste Session. Angefangen mit einem Besuch auf einem Fest für die Lichtgöttin. Es wurde Kraut geraucht, es wurde Bier getrunken, es wurden Spiele gespielt, man war beim Wahrsager. Die Klerikerin hat mit ein paar Priestern geschnackt und darum gehangen. Dann gab es ein Fingerpuppenspiel. Und am Ende kam also Kobold und haben Essen geklaut. Das habt ihr dann versucht zu verhindern. Habt dann zwei Spuren noch entdeckt, wie ihr überlegen könntet, denen zu folgen, falls ihr euch dazu entscheidet oder auch nicht.
Das muss ich auch sagen. Das ist ja so dann das Ende der Session gewesen, dass wir dann am Ende rausgefunden haben, dass die Kobolde dann halt auf zwei Wege verschwunden sind. Einmal über einen Tunnel, den die sich gegraben haben und einmal auf einem ziemlich direkten Weg, der mit einigen Spuren Richtung Wald führte. Und dass wir da dann eben noch irgendwie ein oder zwei Kinderschuhe gefunden haben, um eben rauszufinden, dass die auch noch, ob jetzt gewollt oder ungewollt, noch zwei Kinder entführt haben. Und die Session hat so aufgehört mit, er hat dann doch schon so eine Art Gänsehautmoment, wo man dann dachte, Mann, das hat alles so easy und locker und flockig hier so angefangen, wie du gerade gesagt hast, mit so ein bisschen Bierrauchen, sag ich schon, Kraut rauchen und Bier trinken. Und jetzt auf einmal wird das doch so ein bisschen ernster und hat dann natürlich jetzt einen wirklich super Cliffhanger, der riesen Bock macht jetzt auf die nächste Session.
Ja, das sind so Nuancen, die ich wichtig finde im Spiel, dass du nicht immer auf einer Ebene bist, so alles ist ernst oder alles ist lustig, sondern man wechselt dazwischen. Ich habe jahrelang Warhammer 40k geleitet, was halt diesen Begriff Grimdark erfunden hat, also alles ist immer schrecklich, alles ist immer düster. Und wenn du das genauso spielst, dann macht es mir persönlich in meinen Partys hat das auch nicht so Spaß gemacht. Kann gut für die Stimmung sein, wenn du mal Situationen hast, wo das so ist, wo das so ein, zwei Stunden echt aussichtslos und bitter alles erscheint. Aber genauso ist es so, ich muss ja auch von meiner Seite aus zugeben, das war ja schon durchdacht, was da passiert ist, was wir da gespielt haben. Auf der einen Seite wollte ich, dass ihr möglichst viel würfelt, damit ihr das kennenlernt, verschiedene Fertigkeiten benutzt, so Sachen wie deine Gesellschaftskunde, die du mit deiner 20 da kritisch geschafft hast, damit du überhaupt rausfindest, auch halt als Spieler, was zur Hölle sind Kobolde?
Ja.
So, das kann man aus allen möglichen Märchengeschichten sich irgendwie ableiten, aber in Pathfinder sind das halt so kleine Reptilien, die Drachen mögen und eigentlich auch hoffen, die wären gerne selber Drachen, aber sind sie leider nicht ganz. mit verschiedenen Nuancen, wie primitiv, wild, schlau oder böse oder gut die auch sind. Und auf der einen Seite, wie gesagt, wollte ich, dass ihr viel würfelt. Ich wollte, dass ihr Rollen spielt, euch kennenlernen, dass ihr da reinfindet. Und ich wollte natürlich irgendwie eine Konfrontation erzwingen, fast schon, damit ihr mal lernt, wie funktioniert der Kampf, wie stellt man sich hin, was ist Flankieren, wie weit kann ich laufen, wie funktioniert es zu zaubern, wie ist das, wenn ich schieße. Und der Cliffhanger, ja, warum waren da Kinderschuhe? Weil ich euch damit ganz, ganz schrecklich manipuliere. Weil wenn ich sage, so, hey, die haben 50 Münzen geklaut, dann sagt vielleicht der eine Gierige in der Party, oh nein, die Münzen, wir müssen da hinterher. Aber so kann ich stark davon ausgehen, dass keiner sagen wird.
Egal.
Ach ja, waren ja nur die zwei Kinder, das Essen ist ja noch da.
Ja, ich glaube, ich spoiler dir auch nicht zu viel, wenn ich dir jetzt sage, dass ich versuchen werde, das natürlich auch in der nächsten Session voranzutreiben, dass wir da mal nachschauen werden, was da los ist, ob wir die wiederholen können, ob die noch leben.
Ja, mal schauen. Auch wieder dann für die Game Mastering-Episode das Spiel leiten. Was wäre, wenn nicht? Habe ich natürlich auch vorbereitet. Ist auch gar nicht.
Braucht ein Spielleiter einen Backup-Plan?
Immer. Nichts funktioniert so, wie du es geplant hast. Wirklich nicht. Ich habe Sessions gehabt, die sind in der ersten Minute komplett aus dem Ruder gelaufen. Wegen, ja, halt Scheiß.
Ja, da bin ich sehr gespannt drauf, das dann auch mal irgendwann von dir zu hören. Bedanke mich bei dir nochmal, dass wir jetzt zusammen unsere erste Session hier so ein bisschen Revue passieren lassen konnten. Die hat mir wirklich unheimlich viel Spaß gemacht. Ich kann weiterhin jedem dazu raten, wenn ihr jemanden in eurem Freundeskreis habt, der Pen-and-Paper-Spiele beherrscht und ihr habt da jetzt auch schon so ein bisschen Bock drauf bekommen, dann wartet nicht allzu lang, probiert das aus. Ich bin sehr gespannt auf unsere zweite Session.
Unbedingt bin ich bei dir. Und wenn ihr niemanden habt, der Pen-and-Paper-Spiele beherrscht,
dann ruft Flo.
Nein, dann ist das auch gar kein Ding. Holt euch ein Grundregelwerk oder wenn ihr kein Geld ausgeben wollt, geht auf YouTube, gebt euch das System ein, wie funktioniert das, holt euch einen Überblick und spielt das einfach. Also wenn ihr ein Spiel ein Jahr lang spielt, dann, ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen, wenn wir beide jetzt Pathfinder ein Jahr lang jedes Wochenende spielen, dass ich danach sagen würde, du kennst das Spiel jetzt in- und auswendig und gut, darum geht es ja überhaupt nicht. Ob wir Regeln falsch machen, interessiert keinen. Hauptsache, wir haben Spaß. Also traut euch daran, sucht euch ein System aus, spielt das einfach. Ja. Und wenn ihr nur 10% der Regeln in Anspruch nehmt und es komplettes Chaos ist, wenn ihr dabei lacht und Spaß habt, dann habt ihr gerade Pen and Paper gespielt und seid dadurch natürlich automatisch auf dem nächsten Level der Nackenbart-Skala. Also ihr seid schon richtig coole Dudes und Dudettes da draußen. Nee, mach das. Das ist total toll. Und ja, Samstag spielen wir wieder.
Kommenden Samstag spielen wir und dann werden wir darüber dann natürlich auch in der nächsten Folge von Rollen mit den Besten sprechen. Unbedingt. Ich freue mich drauf. Alles klar. Haut rein.
Hauen Sie rein.